würde sagen, so in meiner Bibelschulzeit war ich eigentlich immer sehr klar ein Neutestamentler und ich mag das Neue Testament auch immer noch richtig gern. Aber so die letzten Jahre habe ich angefangen, mich sehr für das Thema Apologetik zu interessieren. Das bedeutet, so die Diskussion darüber, ob es logisch gesehen Sinn ergibt, an einen Gott zu glauben. Und da gibt es auf philosophischer Ebene viele Argumente. Und dann will man natürlich auch dem begegnen, was Atheisten so dazu zu sagen haben. Und oft kommen dann so Fragen: Wenn es einen liebenden Gott gibt, warum macht er dann das und das in der Bibel? Und das zielt fast immer ins Alte Testament. Und darüber habe ich angefangen, mich auch deutlich mehr mit dem Alten Testament zu beschäftigen und das inzwischen auch sehr lieb gewonnen. Und deshalb habe ich uns da heute einfach mal eine Geschichte mitgebracht, die ist zu finden in 2. Könige Kapitel 5. Der erste Vers dort heißt: Und Naaman, der Herr Oberste des Königs von Aram, war ein bedeutender Mann vor seinem Herrn und angesehen, denn durch ihn hatte der Herr Sieg für Aram gegeben. Der Mann war ein Kriegsheld. Und dieser Einstieg ist schon mal sehr interessant, weil Aram eigentlich nicht die Israeliten sind, sondern eigentlich eher die Gegner von den Israeliten. Aber hier trotzdem ein Mann hervorgehoben wird, der sehr klar positiv beschrieben wird und wo beschrieben wird, er ist ein Werkzeug Gottes gewesen, der Herr hat ihn eingesetzt. Und wenn man ein paar Kapitel weiter zurückgeht, dann liest man von Ahab und seiner wahrscheinlich noch bekannteren Frau Isabel, die beide sehr viel Leid verursacht haben, die sehr viel Schlechtes verursacht haben. Und letztendlich Aram waren diejenigen, die diesen Ahab dann besiegt und auch getötet haben. Und Naaman aus dieser Geschichte war dann wohl der leitende Feldführer in diesem Kriegszug und der Herr hat ihn eingesetzt. Und der Einstieg in diese Geschichte ist, dass dieser Naaman sehr positiv beschrieben wird. Und dann ist da noch ein ganz kleiner Zusatz am Ende des ersten Verses, den ich weggelassen habe. Also der Mann war ein Kriegsheld, aber aussätzig. Und da sind wir dann auch schon bei dem Thema, was wir gehört haben, dass er positiv beschrieben wird, aber dieses gesundheitliche Problem hat. Ich weiß nicht, wer von euch oder ob ihr das vielleicht im Rahmen einer Predigt schon mal gehört habt, sich mit dem Thema Aussatz beschäftigt hat, was das eigentlich ist, weil die allgemeine Vorstellung, die ich selbst auch sehr lange hatte, ist, dass das so eine Krankheit ist, wo man dann, ich sage jetzt mal, wie so ein Zombie wird und einem die Haut nach und nach abfällt und so weiter. Und das ist auch typischerweise das Erscheinungsbild gewesen, aber das ist eigentlich nicht das Problem von der Krankheit, sondern die Krankheit an sich ist gar nicht so schlimm, könnte man sagen, weil das Thema einfach nur ist, dass man kein Gefühl mehr hat. Und eigentlich geht es einem gut, aber man hat kein Gefühl mehr. Und was dann damals passiert ist, ist, dass die Leute kein Gefühl mehr hatten, sich irgendwo angestoßen hatten, nicht gemerkt haben, dass es ihnen da wehtun sollte. Dann ist da noch irgendwie Dreck reingekommen, das haben sie auch nicht gemerkt. Und dann sind Infektionen entstanden und dadurch ist dann der Körper irgendwann auseinandergefallen. Aber die eigentliche Krankheit ist nicht das Problem, sondern das, was durch die Krankheit passiert ist. Und das erklärt dann auch, was vielleicht die erste Frage wäre, die einem aufkommen kann, dass dieser Naaman, der diese scheinbar so schreckliche Krankheit hat und der scheint sein Leben aber ganz normal dort weiterführen zu können und auch noch im Dienst zu sein. Und ja, das hat damals durchaus funktionieren können. Und die Krankheit war schon ansteckend, aber oder ist, gibt es ja auch heute noch, aber auch nicht, sagen wir mal, dramatisch ansteckend, sondern man brauchte schon intensiven körperlichen Kontakt oder man müsste jemandem direkt ins Gesicht niesen oder sowas. Dann würde das mit dem Anstecken schon funktionieren. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt Aussatz hätte, wärt ihr nicht in Gefahr, dadurch angesteckt zu werden. Das vielleicht als Hintergrundinfo, aber war trotzdem ein größeres Problem, das Naaman hatte, zumal ja damals die medizinische Versorgung nicht so gut war. Dann lesen wir weiter und die Aramäer waren auf Raub ausgezogen und hatten aus dem Land Israel ein junges Mädchen gefangen weggeführt. Das kam in den Dienst der Frau des Naaman. Und jetzt neue Informationen, die haben also immer noch durchaus kriegerische Handlungen gegen Israel durchgeführt und sie haben diese junge Frau da mitgenommen und die muss jetzt der Frau des Naaman dienen. Und dann ist aber sehr interessant, was weiterhin passiert. Vers 3, und sie sagte zu ihrer Herrin: Ach, wäre mein Herr doch vor dem Propheten, der in Samaria wohnt, dann würde er ihn von seinem Aussatz befreien. Und natürlich ist hier interessant, dass die Frau den Propheten Elisa ins Spiel bringt, der hier noch nicht namentlich erwähnt ist. Aber noch interessanter finde ich, was wir hier zwischen den Zeilen mitbekommen. Da ist diese Frau, die kriegerisch entführt wurde, der etwas sehr Negatives widerfahren ist. Und sie fühlt trotzdem mit ihrem neuen Herrn und gibt sogar Tipps, was ihm möglicherweise helfen könnte. Und hier kriegen wir nochmal zwischen den Zeilen sehr stark mit, dass dieser Naaman ein ganz guter Mensch gewesen sein müsste. Weil sonst würde eine Sklavin, die gewaltsam aus ihrer Heimat gerissen wurde, nicht für ihn mitdenken und ihm Tipps geben, was er noch unternehmen könnte. Und das nur nochmal, um zu unterstreichen, also der Naaman scheint wirklich ganz positiv zu sein und in dieser Geschichte dargestellt zu werden. Und dann, ich werde das jetzt nicht alles vorlesen, geht er zu seinem König, erzählt ihm von dieser Idee und der König sagt, okay, geh dahin, ich schicke dich los mit einem Schatz für den König von Israel. Und ich muss mal gerade schauen, dass ich den finde. Da ging er hin und nahm 10 Talente Silber mit sich und 6.000 Schekel Gold und 10 Wechselkleider. Und dann ist bei so biblischen Schatzangaben immer wichtig, dass wir verstehen, wie viel das ist. Und als kleinen Maßstab dazu, ein paar Kapitel vorher ist beschrieben, König Omri hat sich einen Hügel gekauft, auf den er die Stadt Samaria gebaut hat, die Hauptstadt. Und er hat 2 Schekel Silber gekostet. Naaman hat jetzt 10 Schekel Silber dabei und dazu noch Gold und Wechselkleider. Ich weiß nicht, wie viel die Wechselkleider dabei ausmachen. Aber die Botschaft ist, der zieht mit einem riesigen Schatz los und kommt zum König von Israel und sagt dem König von Israel, hey, ich habe Geschenke, mach mich bitte gesund. Wie reagiert der König von Israel? Absolute Panik. Weil er sich denkt, der kann das nicht ernst meinen, das ist bestimmt eine Kriegslist. Der will mir eine unmögliche Aufgabe stellen, mich auch noch mit diesen riesigen Geschenken ködern und dann sagen, hey, du hast mir nicht geholfen, wir greifen euch jetzt an. Und der König von Israel ist verzweifelt. Er zerreißt seine Kleider und sagt, bin ich Gott, der die Macht hat zu töten und lebendig zu machen, dass dieser zu mir sendet, einen Menschen von seinem Aussatz zu befreien? Ja, wahrlich, erkennt doch und seht, dass er einen Anlass zum Streit mit mir sucht. Zum Glück haben wir noch Elisa, den Propheten, der das Ganze etwas optimistischer sieht. Und es geschah, als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, da sandte er zu dem König und ließ ihm sagen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn doch zu mir kommen und er soll erkennen, dass ein Prophet in Israel ist. Ja, auch wieder ein nettes Detail in der Geschichte, wenn wir das so lesen. Der Prophet Elisa ist namentlich erwähnt. König von Israel wird nicht namentlich erwähnt, sondern da steht immer nur der König von Israel. Und das finde ich in diesen Texten immer interessant, wie das den Fokus setzt, dass der entscheidende Player hier nicht der König, der mit der Macht ist, sondern der Prophet, das ist der, um den es geht. Da kam Naaman mit seinen Pferden und mit seinem Wagen und hielt am Eingang zu Elisas Haus. Und Elisa schickte einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und bade dich 7-mal im Jordan. So wird dein Fleisch wiederhergestellt werden und rein sein. Und Naaman bekommt endlich seine Lösung angeboten, was er machen kann, um gesund zu werden. Und die Frage, die uns dann alle bewegt, ist, wie reagiert Naaman auf diese Ankündigung? Da wurde Naaman zornig und ging weg. Und er sagte, siehe, ich hatte mir gesagt, er wird nach draußen zu mir herauskommen und hintreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und wird seine Hand über die Stelle schwingen und so den Aussätzigen vom Aussatz befreien. Sind nicht Abana und Papar die Flüsse von Damaskus besser als alle Wasser von Israel? Kann ich mich nicht daran baden und rein werden? Und er wandte sich um und ging im Zorn davon. Und dann habe ich mir an der Stelle überlegt, ist nicht das auch ein Problem, das wir immer mal wieder mit Gott haben, dass wir nicht so ganz zufrieden sind mit den Lösungen, die er uns anbietet. Und vielleicht das erste Problem von Naaman nicht so stark, weil ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass ich sage mal, er Feldherr ist, Kriegsheld, angesehene Person und das dann so sein eines Problem war, der Prophet, der kommt nicht mal raus und spricht mit mir, sondern der schickt nur seinen Boden und ich bin doch jemand, da muss doch was kommen. Also vielleicht ist das von uns meisten nicht so das Problem, aber vielleicht doch das andere, dass er sagt, so, hey Gott, warum so eine einfache Aufgabe? Geht das nicht auch ein bisschen spektakulärer? Und dann, was vielleicht auch noch mitschwingt, so Zeitverschwendung. So, ey, du könntest doch jetzt hier ein Spektakel veranstalten und ich bin gesund und alle sind glücklich, aber ich bin hier extra hergereist und jetzt sagst du mir, geh einfach baden? Hätte ich auch zu Hause machen können, hätte ich die Reise nicht antreten müssen. Den ganzen Schatz hätte ich auch nicht hierher schleppen müssen. Und dann dachte ich so, das ist vielleicht gerade von uns Deutschen so das Hauptproblem. Also ich kenne das auf jeden Fall von mir auch ganz gerne, dass ich immer mal wieder die Versuchung habe, zeiteffizient zu denken. Und dann auch bei Jesus immer wieder begeistert feststelle, der ist gar nicht so zeiteffizient, sondern er verschwendet durchaus auch mal Zeit. Der nimmt sich mal unnötig viel Zeit für eine Person. Der zieht sich tatsächlich auch mal komplett zurück für eine längere Zeit, obwohl er Jesus ist und so viele Menschen beschenken könnte. Und ich finde es faszinierend, wie wir, wenn vielleicht auch nicht in allen Punkten von Naaman, doch in manchen uns wahrscheinlich wiedererkennen können. Dass wir manchmal Schwierigkeiten damit haben, dass Gott nicht exakt den Lösungsansatz verfolgt, den wir uns vorstellen. Und es manchmal vielleicht einfach zu unspektakulär und einfach ist von dem, was Gott von uns will. Bei so ganz einfachen evangelistischen Ideen, wie einfach begeistert von dem weiterzuerzählen, was wir so mit Jesus erlebt haben. Und Naaman hat sich geärgert und Naaman wollte schon umkehren und gehen. Ach so, und dann will ich an der Stelle noch einen kleinen Schwenker machen, bevor wir die Geschichte weiterlesen, weil ich es an der Stelle interessant fand, nochmal darüber nachzudenken, was wäre denn eine gute Reaktion gewesen von Naaman? Wie hätte er reagieren müssen, dass wir gesagt hätten, das ist toll, wie Naaman auf diesen Propheten reagiert? Und dafür gibt es eine wahrscheinlich bekannte, aber sehr coole Geschichte im Neuen Testament, die einige Parallelen hat. Lesen wir in Matthäus 8, Abvers 5. Als Jesus aber nach Kapernaum hineinkam, trat ein Hauptmann zu ihm, der ihn bat und sprach: Herr, mein Diener liegt zu Hause gelähmt und wird schrecklich gequält. Und das gleiche, also nicht das gleiche Problem, aber zumindest auch ein Hauptmann, eine angesehene Person und hat einen Wunsch, dass Heilung stattfindet. Und Jesus spricht zu ihm: Ich will kommen und ihn heilen. Und wir haben Gott, der eine sehr einfache Lösung anbietet. Der Hauptmann aber antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Aber sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt und habe Soldaten unter mir. Und ich sage zu diesem, geh hin, und er geht. Und zu einem anderen, komm, und er kommt. Und zu meinem Knecht, tu dies, und er tut das. Als aber Jesus es hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Und Jesus ist begeistert von der Reaktion des Hauptmanns. Und dann dachte ich, ja, der hat im Prinzip die Punkte, die bei Naaman schiefgelaufen sind, deutlich besser gemacht. Zuerst mal, dass er nicht sagt, ich bin toller Hauptmann, also behandle mich mit Respekt, sondern der Hauptmann drückt mit allem, was er sagt, aus: Ich bin einer von vielen und mir ist total bewusst, dass ich einer von vielen bin und dass ich gar nichts zu melden habe bei dir. Und er fährt direkt runter und ist super demütig. Und dann sagt der Gott noch, ey, du bietest mir eine einfache Lösung an, du kannst es auch noch einfacher machen. Ich brauche kein Spektakel. Und ich weiß, du kannst sowieso alles. Und was immer du machen wirst, funktioniert. Und der Hauptmann ist demütig und vertraut Gott einfach, was immer du sagst, funktioniert. Und ich glaube, das ist ein super Vorbild für uns. Und vielleicht ist das auch schon direkt den Punkt, den du mitnehmen willst aus der Predigt. Aber das Schöne ist bei Naaman, er hatte zum Glück gute Freunde oder gute Diener. Und auch da wieder der Eindruck aus der Geschichte, dass die Grenze von Diener zu Freund fließend war. Denn wir lesen dann weiter: Da traten seine Diener herzu und redeten zu ihm und sagten: Mein Vater, und auch diese Anrede zeigt wieder, so Naaman scheint sehr gute Beziehungen gehabt zu haben, hätte der Prophet eine große Sache zu dir geredet, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, da er nur zu dir gesagt hat, bade und du wirst rein sein? Und die Freunde, die Diener erinnern ihn nochmal genau an diese Sache, der Punkt, den wir auch schon entdeckt haben, so zu sagen, ey, Gott, beim Spektakel wäre ich dabei gewesen, warum dann nicht bei der ganz einfachen Sache, die du von mir forderst? Und das Schöne ist, Naaman hat die Demut und hat die Größe, sich darauf einzulassen. Da stieg er hinab und tauchte im Jordan 7-mal unter nach dem Wort des Mannes Gottes. Da wurde sein Fleisch wieder wie das Fleisch eines kleinen Jungen und er wurde rein. Und die Geschichte mit Naaman ist gut ausgegangen. Und dann finde ich, in seiner Reaktion gibt es noch ein sehr spannendes Detail, weil Naaman kommt da zurück und er bietet diesen riesigen Schatz an. Und Elisa sagt tatsächlich, nein, nimm den wieder mit, brauche ich nicht. Und das ist ein Thema, das wir in der Bibel öfter finden. Also auch zum Beispiel Daniel, das ist eins meiner Lieblingsbücher, kriegt auch dann von Belsazar mit der Geschichte mit der Schrift an der Wand riesige Belohnung angeboten. Und Daniel sagt einfach, behalt deinen Schatz, aber hör mir zu. Und ich glaube, das ist was ganz, ganz Starkes, was wir als Diener Gottes machen können. Dass wenn uns große Belohnungen versprochen werden, dass wir den Leuten sagen, mir geht es hier nicht um Belohnung. Ich habe eine Botschaft für dich und mir geht es darum, dass die ankommt. Und das hat Elisa gemacht und das hat bei Naaman funktioniert. Und er sagt dann, er will Erde mitnehmen, um Brandopfer dem Gott Israels zu bringen. Und er sagt, ich will nur noch dem Gott Israels dienen. Und er sagt dann eine super interessante Sache. Er sagt, diese eine Sache wolle der Herr deinem Knecht doch vergeben. Wenn mein Herr, also der König, der über Naaman steht, in das Haus Rimmons geht, um sich dort niederzubeugen, dann stützt er sich auf meinen Arm und auch ich beuge mich nieder im Haus Rimmons. Wenn ich mich nun dabei niederbeuge im Haus Rimmons, dann möge doch der Herr deinem Knecht in dieser Sache vergeben. Und er sagt letztendlich, ey, mein König, der betet immer noch die anderen Götter an und meine Aufgabe ist es, neben ihm zu stehen und mit ihm zusammen mich niederzuknien und ich hoffe, das ist okay. Und das zeigt das ehrliche Anliegen von Naaman. Weil wenn er an dieser Stelle nur höflich gewesen wäre und nur sagen wollte jetzt, okay, du hast mir einen Gefallen getan und aus Höflichkeit sage ich, ich finde deinen Gott jetzt super, dann hätte er das nicht vorgebracht. Aber es zeigt sich bei ihm, der will das wirklich machen. Und er hat sein Leben so kurz durchgescannt und hat erkannt, dass diese eine Sache, die problematisch sein könnte. Und was sagst du dazu? Und dann wissen wir ja, ist durchaus ein heikles Thema bei Gott, andere Götter anbeten. Und das Schöne ist, Elisa sagt zu ihm, geh hin in Frieden, ist okay, mach das so. Er zieht hin. Eigentlich wäre die Geschichte schon fast vorbei. Aber dann haben wir noch Gehasi, den Diener von Naaman. Und dem gefällt im Nachhinein die Idee nicht so gut, dass der Naaman mit dem ganzen Schatz weggezogen ist. Und der denkt sich, ich will da mal hinterherlaufen und mir auch noch was holen. Und er geht hinterher und sagt dem Naaman, hey, gib mir doch ein Talent Silber und zwei Wechselkleider, also nimmt nicht alles. Und Naaman sagt, hey, nimm sogar zwei Talente Silber und zwei Wechselkleider und er bekommt sie. Und er geht zurück zu Elisa und ich werde das jetzt nicht alles vorlesen, aber er geht zurück zu Elisa und er erzählt ihm nichts davon, sondern Elisa spricht ihn sogar darauf an, wo bist du gewesen, was hast du gemacht? Und nichts, hab mein Leben genossen. Und es wird sogar beschrieben, wie er die Geschenke bei sich zu Hause versteckt. Und Elisa sagt ihm, und das sage ich vielleicht nochmal, ging mein Herz nicht mit, als ein Mann sich von seinem Wagen herab zu dir entgegenwandte. Und es ist immer eine schlechte Idee, einen Propheten Gottes zu belügen. Ist es denn Zeit, Silber zu nehmen und Kleider zu nehmen und Olivenbäume und Weinberge und Schafe und Rinder und Knechte und Mägde? So wird der Aussatz Naamans an dir haften und deinem Nachkommen für ewig. Da ging er von ihm hinaus, aussätzig wie Schnee. Und letztendlich haben wir aus dieser Predigt, würde ich sagen, drei Personen, die wir uns anschauen können. Wir haben den römischen Hauptmann, den ich jetzt dazu genommen habe, als derjenige, der vorgemacht hat, wie es sein sollte, der einfach tolle Haltung vor Gott hatte, der gesagt hat, ich bin einer von vielen und Gott, was du machst, wird funktionieren und das ist so das Ziel, das wir anstreben. Dann haben wir den Naaman, den ich auch super wichtig und ermutigend finde, weil der irgendwo dazwischen ist. Der hat schon noch seine Probleme und man könnte sagen, der ist ja auch komplett neu im Glauben. Also völlig okay, dass er seine Punkte hat, die er noch nicht verstanden hat. Aber er schafft es immer wieder, die Kurve zu kriegen und er schafft es, ehrlich vor Gott zu sein und auch zu sagen, hey, hier in meinem Leben, da ist ein Thema, das mir bewusst, das könnte Probleme geben. Und dann einfach jemandem, der Gott besser kennt, zu sagen, wie schätzt du das ein, was sagst du dazu? Ich lege es vor dich hin Und damit sagt er ja auch, und ich bin bereit hinzuhören, wenn du mir sagst, das ist nicht okay und ich muss was verändern. Aber ich will deine ehrliche Meinung. Und ich glaube, auch das ist ein Riesenvorbild für uns. Menschen zu sein, auch das ist ja meistens so, dass wir Themen haben, wo wir schon wissen, also der Gehasi wusste mit Sicherheit, wenn er jetzt zu Elisa geht und sagt so, hey, ich hätte gern was von dem Schatz, was sagst du, sag ich nochmal hinterher, dass Elisa ziemlich sicher Nein sagen würde. Aber ich würde tatsächlich nicht sagen, es ist trotzdem gut, diese Frage zu stellen. Weil es mir dann hilft, offen darüber zu reden und ich vielleicht, wenn ich auch nicht die Zusage bekomme, zumindest nochmal Gründe hören kann, warum es keine gute Idee ist. Und damit sind wir bei der dritten Person, diesem Gehasi, der eigentlich ja näher bei Gott sein sollte als Naaman, aber der eben nicht in diesem Licht läuft, sondern sich lieber im Schatten und im Verborgenen bewegt und eben nicht das hier macht, ich lege es offen vor dich hin, sondern der ins Geheime seine eigenen Motive verfolgt und der am Ende die Konsequenzen dafür tragen muss. Und das ist dann letztendlich, was ich mir wünsche, dass wir das aus dieser Predigt mitnehmen, dass wir so diesen römischen Hauptmann haben als das Ziel, das wir ansteuern. Dass wir uns bewusst machen dürfen, dass es auch völlig in Ordnung ist, wenn wir der Naaman sind, der noch so ein bisschen am Suchen ist, der vielleicht seine paar Fragen hat, die er gerne stellen will, aber der mit ehrlichem Herzen Gott nachfolgen will und der bereit ist, dazu zu lernen. Und dass wir aufpassen sollten, dass wir nicht der Gehasi werden, der seine eigenen Motive hat, der nach eigenem Reichtum strebt und das kann materiell sein, das muss nicht materiell sein und der diese Themen hat, die er lieber zur Seite schieben will und lieber nicht mit jemandem darüber reden will, der guten Kontakt zu Gott hat. Und ich würde sagen, das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn du Themen hast, wo du sagst, da rede ich lieber nicht mit jemandem drüber, der ganz gut mit Gott unterwegs ist, weil ich weiß schon, was die sagen will. Und ja, wahrscheinlich hast du recht, aber wahrscheinlich wäre es gerade deshalb gut, darüber zu reden. Und ich hoffe, dass die Geschichte uns einfach dazu ermutigen kann, diese Offenheit und Ehrlichkeit vor Gott zu suchen und immer wieder anzustreben, dass ich sagen kann, Gott, ich bin einer von vielen und Gott, was immer du vorhast, wird funktionieren und ich bin dabei. Amen.